Wir begrüßen euch Abwasserhelden da draußen wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcast. Und heute ist es mal speziell, ihr habt vielleicht die letzten Folgen gesehen. Sonst habt ihr immer Daniel
oder mich gehört.
Gehört, genau. Aber ihr habt es vielleicht gesehen in den Folgen. Ja, Sascha, du hast dich schon zu Wort gemeldet. Stell dich doch vielleicht trotzdem noch mal kurz vor. Wir sind heute zu zweit und dann ohne Daniel heute.
Ja, willkommen den ganzen Hörern des Abwassertalks. Also es ist ja schon bekannt gegeben worden und heute versuchen wir es mal in unserer neuen Konstellation, also dass Klaus und ich mal den Podcast durchgehen und hoffen, dass wir euch auch irgendwie informativ sozusagen durch den ganzen Ablauf sozusagen führen. Und mir ist heute Morgen, da habe ich natürlich vorbildlich, wie ich bin, die letzte Folge des Abwassertalks gehört, mal aufgefallen, es wird ja doch immer fachlicher und fachlicher. Also wir müssen natürlich auch mal wieder sehen, dass wir so auch die allgemeinen Leute auch so mithören. Und deswegen müssen wir halt auch mal versuchen, wenn wir hier tief ins Thema einsteigen, das Klaus gleich verraten darf, natürlich aber auch noch mal überlegen, wieso das allgemeinverständlich auch mal so eine Abwasserreinigung, um die es heute im weitesten Sinne gehen soll, durchaus auch mal irgendwie hier erklären. Und Klaus, was ist denn heute das Thema? Erzähl uns doch mal.
Ja, das Thema heute ist das Nereda-Verfahren oder aerobe Granula. Wir haben auch gleich noch einen Gast dazu. Für mich war das toll. Ich habe es im Studium selbst gehabt, in Weimar, ein Fernstudium, habe ich über das Verfahren vielleicht 2-3 Absätze gelesen und habe mich gefragt, warum machen wir das nicht eigentlich überall so schon in Deutschland? Und als ich dann rausgefunden habe, dass das in Deutschland jetzt zum ersten Mal irgendwie angewendet wird, habe ich gleich unseren Gast mal gebeten, dazu zu kommen und vielleicht die ersten Erkenntnisse zu berichten. Dann können wir auch gleich unseren Gast mal vorstellen. Unser Gast ist der Professor Norbert Jardin vom Ruhrverband. Ja, Norbert, stell dich doch vielleicht selber kurz vor. Ja, genau.
Ja, vielen Dank, Klaus, für die nette Einführung. Ja, ich versuche es einigermaßen kurz zu halten und wenn ihr Nachfragen habt, könnt ihr die ja gerne noch im Anschluss dann stellen. Ich bin gelernter Bauingenieur, habe in Karlsruhe, Darmstadt und an der Stanford University in den USA Bauingenieurwesen studiert. Habe ich Zeit meines Lebens neben dem klassischen Ingenieurwesen auch immer für die Mikrobiologie des Abwassers interessiert. Insofern gibt es da durchaus auch eine gewisse inhaltliche Nähe zum Nereda-Verfahren, das ich zwar damals während meines Studiums noch nicht kennengelernt habe, aber schon damals haben mich die mikrobiologischen Zusammenhänge sehr interessiert. Ich habe dann tatsächlich auch zu einem eher mikrobiologischen Thema promoviert, und zwar in Darmstadt zu einer Spezialfrage aus dem Bereich der biologischen Phosphorelimination, die ja in den letzten Monaten doch nochmal eine neue Bedeutung erlangt hat angesichts der Fellmittelknappheit, durch die alle Abwasserentsorger der Republik in der jüngsten Zeit gegangen sind. Und habe dann 1995 beim Ruhrverband als Projektingenieur begonnen, wurde dann relativ schnell zum Leiter der Planungsabteilung ernannt, die ich knapp 20 Jahre auch geleitet habe und bin seit 2016 technischer Vorstand und seit 2019 Vorstandsvorsitzender beim Ruhrverband. Das, glaube ich, reicht erstmal als erster Überblick.
Ja, wir können ja nachher nochmal auf ein paar andere Sachen eingehen. Bist ja auch bei der IWA und aktiv gewesen, ne? Bei der IWA aktiv gewesen und natürlich auch in der DWA und so weiter. Ja, Sascha, du willst gleich noch was sagen?
Ich dachte, wir gehen hier mal so eine Disziplin durch und deswegen habe ich mal neuerdings meine Hand gehoben, damit man auch mal weiß, ich will auch was dazu sagen. Okay. Das ist natürlich ein sehr interessanter Werdegang, auf den wir gleich nochmal eingehen müssen. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz diesen Part übernehmen, das wir natürlich auch noch mal kurz erklären. Also wir reden heute natürlich über den Weg der Abwasserreinigung und es ist natürlich dieses Nereda-Verfahren. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja, genau. Nereda-Verfahren, genau, ist natürlich eine neue Version der Art biologischen Reinigung. Also ist jetzt nicht nur der Pfad, oder kann man es auch als Kleinstklärwerk benutzen? Das wäre auch noch eine Frage, aber eine Vorreinigung muss natürlich meistens noch erfolgen. Das können wir gleich noch in den Raum stellen. Aber damit wir uns kurz überlegen, auf welchem Pfad wir sind. Also wir sind mitten im Klärwerk und überlegen uns jetzt in der biologischen Reinigung das Abwasser letztendlich sauber zu bekommen. Und da gibt es verschiedene Verfahren und auf dieses eine Verfahren gehen wir heute ein bisschen spezieller ein.
Ja, dann machen wir das doch am besten gleich mal. Reda-Verfahren, das kommt ja irgendwie aus den Niederlanden, oder? Kann das sein?
Genau, das kommt aus den Niederlanden. Das geht zurück auf Untersuchungen und Ideen, die Mark van Loostrecht, ein Wissenschaftler der Biotechnologie an der TU Delft, ja, vor inzwischen fast 20 Jahren angestellt hat. Und Ausgangspunkt seiner Überlegungen damals war, ob man das, was wir aus der anaeroben Abwasserreinigung eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten kennen, nämlich die Granulierung, also die Zusammenballung von Mikroorganismen zu größeren Einheiten unter anaeroben, also in Abwesenheit von Luftsauerstoffbedingungen, ob wir diese Granulierung nicht auch auf die aerobe Abwasserreinigung übertragen können. Also viele Hörer und Hörerinnen werden diese Form der Abwasserreinigung vielleicht auch durchaus kennen, die der anaeroben Abwasserreinigung nach dem UASB-Verfahren. UASB steht für Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Das ist eine anaerobe Abwasserreinigungstechnologie, die es seit, ich würde mal sagen, 40, 50 Jahren gibt. Und dort macht man sich eben auch diese Tendenz zunutze, dass Mikroorganismen in größeren Einheiten zusammenwachsen können, solche Granulen ausbilden, deshalb auch der Begriff Sludge Blanket. Und Mark van Loostrecht hat damals überlegt, ob diese Form der Abwasserreinigung oder diese Form der biotechnologischen Anwendung nicht auch auf die aeroben Verhältnisse übertragen werden kann. Und alle, die uns zuhören, wissen, dass die aerobe Abwasserreinigung das primäre Verfahren weltweit ist, um Abwasser biologisch zu reinigen. Insofern lag diese Überlegung nahe. Und dann hat sich Mark van Loostrecht auf den Weg gemacht und in durchaus umfassenden Laboruntersuchungen versucht, diese Bedingungen zu erzeugen, die dazu führen, dass auch in Gegenwart von Luftsauerstoff die Mikroorganismen sich zu solchen größeren Einheiten zusammenfinden.
Genau, also dann darf ich gleich nochmal eingrätschen. Also wir versuchen jetzt endlich Sauerstoff in einer Form dazuzugeben, die meistens irgendwie in Luft dazugeführt wird und versuchen dann unter den Bedingungen des Sauerstoffzerum, also den Bakterien in Nahrung zu geben, dann die ganzen Schadstoffe rauszunehmen. Oder ist das richtig? Vereinfacht gesagt?
Ja, vereinfacht ist das richtig. Man könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen anschaulicher versuchen zu beschreiben. Also alle von Ihnen, die sich mit der Abwasserreinigung beschäftigen, kennen ja das konventionelle Belebungsverfahren. Das ist sozusagen das Brot- und Butterverfahren der biologischen Abwasserreinigung, weltweit am weitesten verbreitet. Fast alle Kläranlagen funktionieren nach diesem Verfahrensprinzip bei der biologischen Abwasserreinigung. 1914 in Manchester zum ersten Mal angewendet, hat es auch eine lange Geschichte. Und die aerobe Granulierung ist sozusagen eine Weiterentwicklung dieses Belebungsverfahrens. Und wir werden ja sicherlich im Laufe des Gesprächs noch auf die verfahrenstechnischen Unterschiede eingehen. Aber das ist tatsächlich nichts völlig Neues, sondern eine weitere Optimierung dieses schon lange existierenden Belebungsverfahrens.
Ja, vielleicht gehen wir nochmal von ein, wie es heute ist, ne? Heute haben wir ja immer diesen Wechsel zwischen aerob und anoxisch eigentlich, kann man sagen, Verfahren. Würdest du das beides als die aerobe Stufe bezeichnen? Oder weil ja anoxisch eigentlich auch nur so ein Kunstbegriff ist, ne? Oder heute kennt man es ja, ich habe eine belüftete Phase und eine nicht belüftete Phase und versuche dann Ammoniumstickstoff in Nitratstickstoff umzuwandeln und den dann in der anoxischen Phase dann als Stickstoff zu eliminieren. Ist das für dich dann quasi alles die aerobe Phase?
Nein, ich hole tatsächlich noch mal ein Stück weit aus, denn es gibt auch beim Belebungsverfahren eigentlich drei Milieubedingungen für die unterschiedlichen Prozesse der biologischen Abwasserreinigung. Das eine ist tatsächlich sind die aeroben Verhältnisse. Da werden typischerweise reduzierte Stickstoffverbindungen, Ammonium vor allem zu Nitrat oxidiert. Es gibt die anoxischen Milieubedingungen, unter denen wird dann das gebildete Nitrat zu molekularem Stickstoff reduziert. Und dann gibt es noch die anaeroben Milieubedingungen, unter denen gibt es also weder Nitrat noch Sauerstoff. Und unter diesen Bedingungen nehmen die BOP-Bakterien dann in vermehrtem Umfang Phosphat aus dem Abwasser auf. Das ist die biologische Phosphatentfernung. Und diese drei unterschiedlichen Milieubedingungen bei der Abwasserreinigung, die finden bei der konventionellen Abwasserreinigung üblicherweise entweder in verschiedenen Becken statt oder mit oder ohne Zuschaltung von Belüftern zur Luft- bzw. Sauerstoffversorgung. Und beim Nereda-Verfahren passiert das alles in einem Reaktor.
Aber Norbert, wenn ich da mal kurz nochmal eingrätschen darf und nochmal auf die persönliche Ebene zurückzukommen. Du bist ja jetzt der Chef des Ruhrverbandes. Und wieso kennt man sich jetzt eigentlich da wirklich auch so gut mit den einzelnen Verfahren aus? Man könnte ja sagen, ach, ich schiebe da ein bisschen Geld von A nach B und gucke, dass da was gebaut wird. Aber es ist bei euch schon wichtig, dass man da auch diesen Hintergrund hat und gerade, dass dann du dich da auch immer jahrelang mit beschäftigt hast und dann auch dieses Verfahren so gut dann einzuschätzen weißt. Und das ist jetzt das Verfahren, was wir jetzt demnächst irgendwie mal voranentwickeln wollen. Oder wo kam da die Bestrebung her?
Ja, also natürlich gehören da mehrere Dinge dazu, dass solche Verfahren dann zur Anwendung kommen. Jetzt in unserem Fall war es einerseits Neugier. Also ich kenne dieses Verfahren jetzt tatsächlich auch schon so lange, wie Marc van Loostrecht daran forscht und habe das Verfahren intensiv verfolgt. Erinnere mich noch gut an einen Vortrag, der vor ja inzwischen fast 15 Jahren in Sapporo zu diesem Verfahren gehalten wurde. Da wurde die erste technische Anwendung in den Niederlanden vorgestellt. Und seitdem habe ich dieses Verfahren immer eng verfolgt. Mir war auch vollkommen bewusst zur damaligen Zeit, dass es durchaus für deutsche Verhältnisse noch einige Achillesfersen aufweist. Aber als dieses Verfahren dann tatsächlich weiterentwickelt, weiter optimiert wurde, und wir an einer Stelle genau die Verhältnisse vorgefunden haben, die für das Nereda-Verfahren einfach ideal sind, war bei mir, bei uns der Entschluss gereift, zum ersten Mal in Deutschland auf einer kommunalen Kläranlage dieses Verfahren auch tatsächlich auszuprobieren. Und da an der Stelle kommt dann der Mut zu Neuem auch dazu, dann auch wirklich diesen Schritt gehen zu können. Und da bin ich ganz offen. Da tut man sich in so einem großen Wasserverband, der insgesamt 65 Kläranlagen betreibt, natürlich ein Stück weit einfacher, als wenn das jetzt bei einer Kommune passiert, die einmal in 30 Jahren eine solche Investitionsentscheidung zu treffen hat.
Ja, man hat schon die ein oder andere Kläranlage umgebaut und festgestellt, was so die Probleme sein können und kann das dann vielleicht ein bisschen besser einschätzen dann, ja, okay. Und vielleicht ist auch das technische Personal dann dort. Und ja. Jetzt hast du von idealen Bedingungen gesprochen. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, also ich kenne das bei der klassischen Abwasserreinigung, sag ich mal klassisch, das, was wir in Deutschland oft machen, halt so, wie du schon sagtest, mehrere Becken, dann haben wir, oder mehrere Zonen in einem Becken, die dann intermittierend belüftet werden. Das heißt, ich habe irgendwie eine aerobe Zone, anoxische Zone und dann natürlich das BOP-Verfahren, das ist eine anaerob, ne? Und das passiert jetzt quasi in einem Reaktor. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich brauche ja trotzdem irgendwo, diese ganzen Verhältnisse müssen ja irgendwie entstehen, dass trotzdem die Prozesse ordentlich ablaufen, ne?
Ja. Ich versuche ein Stück weit nochmal auszuholen und auf diese Bedingungen einzugehen, damit unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht auch einen gewissen Eindruck sich vermitteln können, warum hat der Ruhrverband denn genau an dieser Stelle dieses Verfahren ausgewählt. Die Kläranlage, auf der wir das getan haben, ist die Kläranlage Altena. Altena ist eine Stadt im Sauerland, die wie viele ländliche Kommunen auch im Westen der Republik in den letzten Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang erfahren haben. Also anders als in manch anderen Regionen dieser Erde verlieren wir im ländlichen Raum durchaus Bevölkerung. Hier kommt aber noch hinzu, dass auch Industrie, abwasserproduzierende Industrie abgewandert ist. Und das führte in der Folge dazu, dass die Abwasserbelastung deutlich abgesunken ist in den letzten Jahren. Also die alte Kläranlage war auf 35.000 Einwohnerwerte ausgelegt. Die neue Nereda-Anlage ist nur noch auf 20.000 Einwohnerwerte ausgelegt. Alleine daraus kann man schon ableiten, wir mussten darauf reagieren, denn so eine große Belebungsanlage, die nur zu 30 oder 40% ausgelastet ist, ist weit davon entfernt, effizient zu sein. Also es gab einen großen Handlungsdruck. Die alte Anlage war über 30 Jahre alt, Teile der Maschinentechnik sogar noch älter, sodass auch Handlungsdruck im Bereich der Maschinen- und Elektrotechnik bestand. Und was den Standort wirklich durchaus ideal machte für diese Überlegung, war, dass es so gut wie kaum zusätzlichen Platz für Erweiterungsbauten gab. Also wir mussten eine neue oder optimierte Anlage dann auf dem vorhandenen Kläranlagengelände, das wirklich nur noch eine sehr schmale Fläche zur Erweiterung anbot, realisieren. Und erste Vorüberlegungen zeigten dann, dieser Platz wäre gerade groß genug, um so eine Nereda-Anlage bauen zu können. Und er ist aber auch groß genug, um sie ohne große Einschränkungen des laufenden Anlagenbetriebs zu bauen, weil es natürlich notwendig ist, auch während der Bauzeit die Ablaufwerte alle einzuhalten. Und insofern war dann die Entscheidung relativ schnell gefallen. Wir können hier gar keine konventionelle Belebungsanlage bauen. Dazu fehlt uns der Platz, ohne dass wir die Anlage völlig außer Betrieb nehmen. Aber auf dieser schmalen Erweiterungsfläche, die wir noch haben, könnten wir das Nereda-Verfahren realisieren. Und das war schlussendlich auch der Punkt, an dem wir uns entschieden haben, das Verfahren hier umzusetzen.
Also ganz vereinfacht gesagt, würde ich jetzt mal zusammenfassen, also der große Vorteil dieses Verfahrens ist dann letztendlich auch, dass es platzsparender ist, also dass es kleiner, kompakter gebaut werden kann und dass man da vielleicht bis hin, also man müsste jetzt noch kurz überlegen, wie klein diese Anlagen gebaut werden können, ob das auch in die Richtung dezentrale Abwasserreinigung dann schon wieder funktioniert und man auch eher ganz kleine Anlagen davon bauen kann, das was auch ein Vorteil wäre. Und ich hatte vorher auch nochmal geguckt, also ein weiterer Vorteil wäre jetzt eigentlich auch die Energieersparnis, oder dadurch, dass man nicht mehr so viel Sauerstoff in einer gewissen Form reinbringen muss und dass man nicht mehr so viel Dosiermittel braucht. Oder darauf könnten wir noch mal weiter drauf eingehen, damit man halt überhaupt weiß, also letztendlich ist es ja auch schwierig. Ich hatte mich auch kurz damit beschäftigt, weil wir auch als Wasserbetriebe natürlich vielleicht uns ja auch mal mit den Verfahren beschäftigt haben müssen. Und da habe ich rausgefunden, ja, wir hatten da auch mal eine Versuchsanlage 2018 geplant, 2019 umgesetzt, in einem unserer Klärwerke. Und die war aber ganz klein und kompakt. Und die hat jetzt in dieser kleinen Versuchsreihe gar nicht so hundertprozentig funktioniert, wie wir uns das vorstellen könnten. Nicht, also das Verfahren hat funktioniert. Die Ablaufwerte waren aber nicht so gleichmäßig immer unseren Standards entsprechend abgebaut worden. Also dass das letztendlich dann immer den ganzen Richtlinien entspricht. Und jetzt wäre mal die Frage, ist das bei euch sozusagen, ist das ein Verfahren, was wirklich schon durchdacht ist, weil es ja in Deutschland auch noch gar nicht gibt? Oder ist das jetzt nur, wir wollen das Verfahren weiter voranbringen?
Ja, ich versuche die Frage auch nochmal dahingehend anzugehen, dass ich die Vorteile nochmal auch aufgrund der besonderen Verfahrenstechnik ableite. Also was ist der Unterschied zwischen einem konventionellen Belebungsverfahren und der Nereda-Anlage? Also was führt eigentlich zu dieser Granulierung des Schlammes und was zeichnet diese Granula aus? Also die meisten Hörer und Hörerinnen, die sich mit biologischer Abwasserreinigung schon mal beschäftigt haben, wissen, dass in einem normalen Belebungsbecken die Bakterien in sogenannten Flocken für die Abwasserreinigung zuständig sind. Das heißt, die einzelnen Bakteriengruppen, Nitrifikanten, Denitrifikanten oder BOP-Bakterien sind in solchen Flocken organisiert und diese Flocken haben üblicherweise das Ergebnis, dass der gesamte Feststoffgehalt in einem Belebungsbecken typischerweise in einer Größenordnung von etwa 3 bis 5 Gramm pro Liter liegt. Das ist ein Maß für die Dichte dieser Bakterien und damit auch ein Maß für die Abbauleistung. Wenn es jetzt gelingt, durch verfahrenstechnische Kniffe was das sind, werden wir gleich noch erfahren, dafür zu sorgen, dass diese Bakterien sich jetzt nicht mehr in Flocken organisieren, sondern auf ganz engem Raum zusammenrücken und kleine sogenannte Granulen bilden. Das sind so kleine komprimierte Flocken, in denen diese Bakterien dann nicht mehr frei verteilt wachsen, sondern in diesen Flocken von außen nach innen sich organisieren, je nachdem, wie die Sauerstoffverhältnisse sind. Außen die Bakterien, die Sauerstoff benötigen, also die Nitrifikanten, und je weiter wir in diesen Granulen, stellt euch gerne mal eine Kugel vor, so können diese Granulen sich im Idealfall ausbilden, und von außen nach innen in dieser Kugel nimmt dann der Sauerstoffgehalt immer weiter ab. In der nächsten Schicht findet man dann eher anoxische Bakterien, also die Denitrifikanten. Und ganz im Inneren, wo es weder Nitrat noch Sauerstoff gibt, da sind dann die phosphatspeichernden Bakterien oder auch die glykogen-akkumulierenden Bakterien angesiedelt. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass der Feststoffgehalt in diesen Reaktoren wesentlich höher ist. Der kann bei 6 bis 8 Gramm pro liegen, also fast doppelt so hoch wie bei einem konventionellen Belebungsverfahren. Und jetzt muss man kein Wissenschaftler sein, um zu wissen, wenn denn die Feststoffkonzentration ein Maß für die Abbauleistung ist, dann können diese Reaktoren eben deutlich geringer ausfallen vom Volumen her, nahezu halb so groß. Das ist ein ganz wesentlicher Vorteil, der zum geringen Platzbedarf beiträgt, aber eben auch zur Energieeffizienz. So, und der nächste große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alle Prozesse in einem Reaktor ablaufen. Das heißt, es sind jetzt keine großen Pumpwerke erforderlich, die den belebten Schlamm aus der Nachklärung wieder zurück ins Belebungsbecken fördern oder aus der Nitrifikationszone zurück in das Denitrifikationsbecken. Das fällt alles weg, weil das eben alles in einem Reaktor passiert.
Also der Vorgang findet letztendlich in der Flocke statt. Also da sind letztendlich die ganzen Zonen, die sonst in so einem Belegbecken sind. Jetzt habe ich aber noch nicht verstanden, warum die Flocke eigentlich das tut, was sie tun soll, und warum die eigentlich so ein Granular bildet. Was sagt der Flocke denn, dass das jetzt so vorzugehen hat?
Das sagt der Flocke eigentlich niemand, sondern die Flocke muss dazu gebracht werden, dass sie sich tatsächlich, weil die äußeren Randbedingungen so ungünstig sind, nicht als Flocke organisiert, sondern die Bakterien eng zusammenkuscheln auf engstem Raum. Und was passiert dann? Es braucht im Wesentlichen Bereiche, in denen eine hohe sogenannte Substratkonzentration herrscht, also hohe Schlammbelastung, würde man in Deutschland sagen, an bestimmten Stellen. Das übt einen gewissen Druck auf die Bakterien auf, sich zusammenzufinden. Und ganz entscheidend bei diesem Verfahren erfolgt eine kontinuierliche Trennung zwischen den Bakterien, die das gerne tun, also die gerne zusammenrücken, und die, die das eben nicht möchten. Das sind sozusagen die Suspenser, die wir noch in dem Reaktor haben, und die werden kontinuierlich aus dem System entfernt. Das passiert dadurch, dass das Abwasser von unten nach oben fließt. Das wird flächig am Beckenboden in den Reaktor gepumpt, steigt dann mit einer bestimmten Fließgeschwindigkeit nach oben. Diese Geschwindigkeit erzeugt Scherkräfte an der äußeren, am äußeren Rand dieser Granulen. Und das führt dazu, dass diese Bakterien, die keine Lust haben, sich in Granulen zusammenzufinden, aus dem Reaktor wieder entfernt werden. Und dadurch findet so eine Selektion statt. Und dieser Prozess passiert tatsächlich auch, wenn man bisher geflocken einfach in diesen Reaktor leitet. Das dauert aber unendlich lange, bis dann aus diesen Flocken tatsächlich Granulen entstanden sind. Und deshalb gehen wir eigentlich heute dazu über, dass wir, wenn eine solche Anlage neu gebaut wird, diese jetzt nicht mit Flockenschlamm aus einer anderen Belebungsanlage anfahren, sondern und uns granulierten Schlamm von einer schon bestehenden Nirede-Anlage als Impfschlamm holen. Diesen Impfschlamm in den Reaktor führen, so haben wir das in Altena auch getan, Und dann schaltet man die Anlage an und im besten Fall bleibt es dann bei diesen Granulen.
Aber sind es die gleichen Bakterienkulturen oder Bakterien auch, die bisher in den normalen Belebungsverfahren eingesetzt werden, oder sind es auch noch mal ein paar andere Mikroorganismen?
Nein, das sind im Prinzip die gleichen Gattungen, die sich auch im normalen Belebungsverfahren wiederfinden. Es gibt da leichte Unterschiede, gerade bei der BOP, aber ansonsten sind das die gleichen Bakterien.
Es hört sich ja jetzt mega kompliziert an im Betrieb, dass man, da hätte ich jetzt Angst, dass ich einmal irgendwas falsch mache und dann sind alle meine schönen Granulas weg.
Ja, also die Angst sollte man niemandem nehmen. Das ist aber beim Belebungsverfahren auch nicht anders. Auch da kann man viel falsch machen und wenn man einiges falsch gemacht hat, dann könnte auch da der Schlamm plötzlich weg sein. Aber so kompliziert ist es tatsächlich gar nicht. Es gibt natürlich eine ausgeklügelte Steuerung dieses Systems, die, das sollte ich an der Stelle noch ergänzen, von dem Inhaber der Lizenz auch exklusiv dann Bestandteil des Paketes ist, das man als Betreiber erwirbt. Also anders als beim Belebungsverfahren ist hier viel patentrechtlich geschützt, inklusive auch die Steuerung des Verfahrens. Und die erwirbt man dann beim Bau einer solchen Anlage exklusiv von dem Lizenzgeber. Diese Steuerung nimmt dem Betreiber schon einiges an Nachdenken ab, denn in der Tat ist es durchaus anspruchsvoll für jemanden, der bisher klassisches konventionelles Belebungsverfahren betrieben hat, sofort umzudenken und über Scherkräfte, Auftriebsgeschwindigkeit und ähnliche Dinge nachzudenken. Aber auch das ist etwas, was man dann schnell lernt, wenn ausreichend wissbegierige und erfahrene Menschen ein solches Verfahren betreiben, dann gelingt es schon auch allen Problemen entsprechende Lösungen gegenüberzustellen. Und das ist jetzt auch hier in Altena gewesen. Auch da ist die Betriebsmannschaft extrem interessiert an diesem Verfahren und beobachtet das natürlich mit großer Neugier und lernt jeden Tag dazu und verliert auch jeden Tag Scheu vor irgendwelchen Einstellungen, die sie vorzunehmen haben.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist im Sequence-Batch-Verfahren wird das gemacht, ne? Das heißt, es gibt ja dann verschiedene Phasen in diesem Ablauf. Kannst du dir einmal so ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft? Also so, wenn das jetzt nicht geheim ist, patentrechtlich.
Nein, also ich bleibe ja absichtlich auch ein Stück weit an der Oberfläche und glaube, alles das, was ich bisher verraten habe, ist nicht geheim. Und wenn ich schon irgendwelche Firmengeheimnisse ausgeplaudert habe, dann wird nach dem Podcast dann der Staatsanwalt bei mir anrufen. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ja, es ist so eine Art Sequencing-Batch, wobei zu dem klassischen SBR-Verfahren gibt es einen wesentlichen Unterschied, nämlich der, dass bei diesem Verfahren der Reaktor nach dem Absetzvorgang nicht geleert wird, sondern der Wasserspiegel bleibt immer konstant. Ansonsten finden tatsächlich die Vorgänge mehr oder weniger nacheinander statt, wobei der biologische Abwasserreinigungsprozess findet simultan in den Granulen statt. Können wir gleich vielleicht noch mal etwas genauer darauf eingehen, wie das genau funktioniert. Danach gibt es eine Phase des Absetzens und diese Absetzphase geht sehr viel schneller als bei einem konventionellen Belebungsverfahren. Wir haben aktuell auf der Kläranlage Altena einen Schlammindex zwischen 30 und 40 Milliliter pro Gramm. Auf einer konventionellen Belebungsanlage hat man da gerne Werte von über 100. Und da der Schlammindex immer ein Maß für die Absetzgeschwindigkeit ist, kann man sich leicht vorstellen, diese Granulen sinken nicht nur schnell zu Boden, sie fallen fast wie ein Stein auf den Boden, sodass man nach relativ kurzer Zeit des Absetzvorgangs schon eine sehr in sich geschlossene Schlammschicht am Boden hat. Und dann wird das Abwasser von unten schlagartig innerhalb weniger Minuten zugeführt. Dadurch entsteht eben auch die Aufströmgeschwindigkeit, die Scherkraft, die dazu führt, dass diese leichten Bakterien ausgetrieben werden. Und zur gleichen Zeit wird das bereits gereinigte Abwasser am oberen Teil des Beckens in den Ablauf verdrängt. Das ist also ein klassischer Verdrängungsprozess. Die Reaktoren
ist das Becken eigentlich tiefer? Also ist das tiefer als normale Becken? Achso, das ist dann sozusagen tiefer. Und wird da an irgendeiner Stelle auch Luft eingeperlt, also oder dazugegeben, wie in normalen Belebungsverfahren? Also diese Schritte finden schon noch statt.
Genau, also die Reaktoren haben sowohl ein Rührwerk wie auch Belüftung, sodass man natürlich während des reinen Reinigungsprozesses auch Luft zugibt über ganz normale Belüfterelemente. Auch die sind flächig am Boden verteilt. Richtigerweise hast du schon gesagt, die Reaktoren sind tiefer als bei einem normalen Belebungsbecken, also 8 bis 10 Meter sind solche Tiefen, die realisiert werden, um sicherzustellen, dass es auch keine Kurzschlüsse gibt vom zuströmenden Abwasser in den Ablauf. Aber wie gesagt, der wichtigste Unterschied ist, die Reaktoren werden mit konstantem Wasserspiegel betrieben. Das gereinigte Wasser wird oben verdrängt. Und während des Abwasserreinigungsprozesses finden alle Einzelprozesse mehr oder weniger simultan in den Granulen statt. Und um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, ich hatte ja schon ganz am Anfang gesagt, diese Kugeln, also wenn man sich die Granulen als Kugeln vorstellt, diese Kugeln bestehen aus unterschiedlichen Schichten und die äußere Schicht ist in der Regel die Schicht, in denen die Nitrifikanten sich ansiedeln. Die sorgen dann dafür, dass das Ammonium zu Nitrat umgewandelt wird. Das Nitrat ist dann in der äußeren Schicht und kann auch weiter nach innen vordringen. Innen sitzen dann in der Kugel die Denitrifikanten, die wandeln dann das Nitrat in molekularen Stickstoff um. Und weil der Sauerstoff eben nicht beliebig tief in diese Kugeln eindringen kann, sondern eigentlich nur an der äußeren Schicht messbar ist, haben wir da schon anoxische Verhältnisse. Und die biologische Phosphoelimination, die findet dann auch unter anaeroben Bedingungen eher noch im Inneren dieser Kugeln statt. Das ermöglicht eben tatsächlich auch eine Abwasserreinigung mehr oder weniger simultan bei der Zugabe von Sauerstoff.
Aber wenn die Flocke jetzt, also ich habe zum Beispiel jetzt schon mal gelernt, dass man ja eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, sondern nur, dass die Strömungsverhältnisse und letztendlich die Bedingungen, wie das die Flocke, auf welche Kraft auf die Flocke wirkt, unterschiedlich sind zum herkömmlichen Verfahren. Jetzt könnte man ja aber auch irgendeine Form von Flockungshilfsmittel nehmen, damit die Flocke noch stabiler ist. Oder ist das gar nicht nötig und deswegen auch gar nicht relevant oder ist das auch mal probiert worden?
Das ist ein wunderbarer Hinweis, den ich nochmal in die andere Richtung weiterentwickle. Das ist in der Tat etwas, was notwendig ist, damit diese Granulen eine ausreichende Stabilität bekommen. Also sozusagen organisches Klebemittel, um die Bakterien sozusagen auch zusammenzuhalten, dass sie keine Lust verspüren, sich aus diesen Granulen wieder zu lösen. Das passiert aber bei diesem Verfahren eben nicht durch Zugabe von zum Beispiel Flockungsmitteln, sondern es passiert auf biologischem Wege. Und dazu ist die biologische Phosphoelimination essentiell. Diese BioP-Bakterien, die sich so in der, sagen wir mal, mittleren Schicht befinden, die sondern nämlich eine Substanz ab, die sogenannten extrazellulären Polymere. Und diese extrazellulären Polymere, das sogenannte EPS, das verklebt diese Granulen dann, wenn ich das mal so formulieren darf, ineinander und die Bakterien miteinander, sodass dadurch genau diese Stabilität entsteht, die durchaus auch mit Flockenshilfsmitteln erzeugt werden könnte. Aber es ist nicht notwendig, wenn die BioP funktioniert.
Also es wächst dann quasi dieser Granular, der wächst halt von innen nach außen dann quasi, kann man sagen, ne? Alles, was nötig ist, wandert nach innen und die innen können die dann dieses EPS bilden und sich zusammenheften.
Ja, dieses EPS wird von den Bakterien, die sind nicht ganz innen, also innen im Kern sind eigentlich nur noch inerte Substanzen vorhanden, weil im Kern, also sozusagen im Mittelpunkt dieser Kugel, finden auch keine biologischen Abbauvorgänge mehr statt. Die biologischen Abbauvorgänge finden eigentlich immer in den äußeren Schichten statt. Und je weiter dann wir ins Innere dieser Kugel kommen, desto inerter wird das Material. Also die Bakterien mineralisieren ja auch, sterben irgendwann ab, mineralisieren dann und dann bildet sich sozusagen ein inerter Kern heraus. Und dieser inerte Kern trägt jetzt auch nicht mehr zur biologischen Abwasserreinigung bei. Das passiert, wie gesagt, im äußeren Bereich der Granulen. Und da ist es eben wichtig, dass diese BOP-Bakterien genau dieses EPS erzeugen, um sozusagen außen auf der Oberfläche dann mit dieser, zu dieser Verklebung beizutragen.
Okay, jetzt das Wasser, was oben verdrängt wird aus diesem Reaktor, ist das dann schon komplett Ablauf oder wird da hinterher noch zur Sicherheit noch irgendwas gemacht? Oder läuft das dann direkt so ab?
Das ist kompletter Ablauf, ja. Da messen wir auch im Augenblick unsere Ablaufqualität. Derzeit befinden wir uns in der Phase, dass die Abnahme, also die Leistungsfahrt, die für 2 Monate angesetzt ist, unmittelbar bevorsteht. Und nach unserer Betriebsgenehmigung müssen wir in dieser Phase, bevor die endgültige Abnahme noch nicht erfolgt ist, das Ablaufwasser noch in der bestehenden konventionellen Belebungsanlage reinigen. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr erforderlich, weil die Ablaufqualität schon heute so ist, dass wir es direkt einleiten könnten, dürfen das aber im Augenblick noch nicht. Aber der Plan ist, sobald die Leistungsfahrt abgeschlossen ist, dass wir dann mit dem, was oben verdrängt wird, direkt in den Ablauf gehen. Wir haben, auch das gehört zur Wahrheit dazu, ein relativ großes Nachklärbecken auf der Kläranlage Altena. Und unsere Absicht ist es, auch zukünftig das Ablaufwasser aus dem Nereda-Verfahren durch dieses Becken zu führen, im Wesentlichen, um noch einen gewissen Ausgleich zu erreichen. Das wird keine verfahrenstechnische Funktion mehr haben. Da wird es auch keine Schlammrückführung oder etwas Ähnliches mehr geben. Aber wir wollen das auch nutzen, um noch eine gewisse Vergleichmäßigung zu erreichen.
Wie so eine Art Schönungsteich dann quasi.
Genau, kleinerer Schönungsteich und das in einem Betonbauwerk.
Also wenn es da ist, kann man es nutzen, aber wenn es halt, eigentlich wird es fürs Verfahren nicht gebraucht, hatte ich mal im Vorfeld gehört.
Ja, eigentlich nicht. Das führt uns aber vielleicht nochmal zu der Frage, die ja auch aufkommen könnte. Warum ist der Ruhrverband jetzt eigentlich der Erste, der in Deutschland so ein Verfahren anwendet, nachdem es mittlerweile weltweit, ich glaube, einige hundert Installationen inzwischen schon gibt? Und das hat ein Stück weit auch mit der deutschen Überwachungsmethodik zu tun. Also die Hörer und Hörerinnen, jedenfalls die, die Kläranlagen betreiben, wissen vielleicht, dass in Deutschland die Überwachungsbehörden die Kläranlagenablaufqualität mit der sogenannten qualifizierten Stichprobe überwachen. Das heißt, zu einer bestimmten Zeit des Tages kommt dann jemand von der Überwachungsbehörde vorbei und nimmt eine solche Stichprobe, was nichts anderes als, sagen wir mal, eine Halbstunde Mischprobe ist und beurteilt dann anhand der gemessenen Werte, ob die Einleiterlaubnis eingehalten ist oder nicht. Das gibt es im Rest von Europa so nicht, im Übrigen auch im Rest der Welt nicht. Da ist Deutschland tatsächlich einzigartig. Alle anderen überwachen ihre Kläranlagen nach 24 Stunden Mischproben oder auch Wochenmittelwerten oder gar Jahresmittelwerten. Und jeder, der sich einmal intensiver mit der Verfahrenstechnik des Nereda-Verfahrens oder aerob-granulierten Verfahren insgesamt auseinandergesetzt hat, der weiß, ein wichtiges Kriterium, damit die Bakterien zu solchen Granulen zusammenwachsen, ist eben dieses Verdrängen dieser leichten Suspensa aus dem Reaktor. Das heißt, immer dann, wenn Abwasser zugeführt wird, also diese hohen Scherkräfte entstehen, dann kann es auch passieren, dass erhöhte Suspensa, die ja nichts anderes sind als Bakterienflocken, in den Ablauf geraten, mit der Konsequenz, dass typischerweise auch der CSB-Wert, der Phosphorwert ansteigt. Und das passiert jetzt nicht durchgehend im Laufe eines Tages, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Und wenn man jetzt großes Pech hat, und genau zu diesen Zeiten in Deutschland kommt dann eine Überwachungsbehörde vorbei, dann kann es schon sein, dass die Einleitwerte überschritten werden, auch wenn im Rest des Tages die Ablaufwerte extrem niedrig sind. Und das hat, glaube ich, ein Stück weit auch deutsche Betreiber bisher davon abgehalten, dieses Verfahren anzuwenden. Das ist, wie gesagt, in den Niederlanden oder auch in Südamerika oder auch in England, in Irland, in Südafrika, wo dieses Verfahren jetzt häufig zum Einsatz gekommen ist, eigentlich kein Problem, weil die Überwachung dort auf Basis von 24 Stunden Mischproben funktioniert und damit sozusagen ein Mittelwert über den gesamten Tag gebildet wird und dann eben Perioden mit erhöhten Konzentrationen im Ablauf sich abwechseln mit Perioden mit extrem niedrigen Ablaufkonzentrationen.
Aber müssen wir jetzt ehrlicherweise dazu sagen, dass vielleicht die Länder im Ausland dann gar nicht so strenge Abwasserrichtwerte haben wie wir?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also die Diskussion, die wir im Augenblick haben um die Novellierung der Kommunalabwasserrichtlinie, die zeigt ja, dass Europa da extrem ambitioniert unterwegs ist. Also Ablaufwerte von 6 Milligramm pro Liter Gesamtstickstoff oder 0,5 Milligramm pro Liter Gesamtphosphor sind jetzt alles andere als unterambitioniert, sondern das ist schon ein hartes Anforderungsprofil. Allerdings, und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, das gilt eben nur in einer entsprechenden Mischprobe als Jahresmittelwert. Und das ist der große Unterschied zu Deutschland.
Vielleicht kann man das mal ganz kurz so erklären. Ich habe mir das vom Herrn Lohaus mal erklären lassen. Allein, man kann es ganz einfach sagen, allein durch diese Art der Probenahme sind unsere Anforderungen ungefähr doppelt so hoch, wie bei gleichen Ablaufwerten im Ausland das wären. Und allein wenn wir diese Probenahme umstellen würden, hätten wir schon unsere Anforderungen aus der neuen EU-Kommunalrichtlinie ein Stück weit erreicht. So hat er das so ein bisschen beschrieben. Kannst du das irgendwie so grob auch unterstützen?
Oder? Ich versuche das nochmal ein bisschen wissenschaftlicher anzugehen.
noch wissenschaftlicher.
Es wird gleich ganz einfach. Als die Kommunalabwasserrichtlinie in Europa 1991 auf den Weg gebracht wurde, da gab es schon damals, 1991, die klare Vorgabe, das ist in Form einer 24-Stunden-Mischprobe im Ablauf zu überwachen. Das haben eben alle Mitgliedstaaten in Europa auch getan. Nur Deutschland hatte damals in der Zeit der ersten Abwasserverwaltungsvorschrift, die 1989 auf den Weg kam, eben diese qualifizierte Stichprobe. Und als diese Werte in Europa dann formuliert wurden, das waren 10 für die großen Kläranlagen und 15 für die etwas kleineren Anlagen, entstand in Deutschland natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für die deutsche Überwachungsmethodik? Sind die Werte, die Ablaufwerte, jetzt 1:1 nach Deutschland zu übertragen oder müssen die Werte nach unserer Überwachungsmethodik angepasst werden? Und damals ist mein Doktorvater, Professor Pöpel in Darmstadt, beauftragt worden, hierzu ein Gutachten anzufertigen, was denn die Anforderungen in Europa für deutsche Verhältnisse bedeuten. Das hat er zusammen mit einem Kollegen der Statistik gemacht, Herr Lehn, auch ein Darmstädter Professor. Und die beiden haben letztlich herausgefunden, dass 10 für große Kläranlagen in Europa 13 für deutsche Kläranlagen bedeuten oder 15 für die mittelgroßen, 18 in Deutschland. Und daraus sind jetzt die bekannten Werte in der Abwasserverordnung entstanden. Das sind ja Werte, die man in der Kommunalabwasserrichtlinie der EU so gar nicht wiederfindet. Aber das ist auf dieses Gutachten von Pöpel zurückzuführen. Also aus 10 wurden 13, aus 15 wurden 18.
Okay. Aber ist es denn jetzt angedacht, dass sich das wieder ändert oder dass wir das behalten wir das so bei für die Zukunft?
Also wenn man mich fragen würde, jetzt bin ich nicht in der Position, dass ich das zu entscheiden hätte, aber wenn man mich fragen würde, wäre die Antwort eindeutig. Wir sollten uns den europäischen Gepflogenheiten anpassen und keinen deutschen Sonderweg gehen. Weil wenn jetzt tatsächlich, worüber noch heftig gestritten wird in Brüssel, diese 6 Milligramm für große und 0,5 kämen für Phosphor, also 0,6 Milligramm für Stickstoff und 0,5 für Phosphor, müsste wiederum die Frage beantwortet werden, was bedeutet das eigentlich für die deutsche Überwachungsmethodik? Und dann bewegen wir uns schon in einem Bereich, in dem es für die Betreiber dann auch sehr kritisch werden kann. Weil wir dürfen nicht vergessen, Das deutsche Wasserrecht beinhaltet eben auch sehr harte Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, dass die Überwachungswerte nicht eingehalten werden. Dann greift in Deutschland sehr schnell das Ordnungsrecht mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren oder im schlimmsten Fall auch das Strafrecht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, dass jeder Betreiber immer mit einem Fuß im Gefängnis steht, aber das ist schon anders als auch im Rest von Europa. Und auch das sollte der Gesetzgeber bedenken. Und die wasserwirtschaftlichen Verbände in Deutschland werben im Augenblick massiv dafür, dass wir jetzt bei der Umsetzung der Novelle der Kommunalabwasserrichtlinie in deutsches Recht auch die Überwachungsmethodik an die europäischen Verhältnisse anpassen.
Aber da sieht man ja hier zum Beispiel, dass nicht nur die einzelnen Podcasts hier vom Abwassertalk eng miteinander verknüpft sind in der Thematik, sondern auch letztendlich die verschiedenen Verfahren und dass ja dann letztendlich hier die Brücke geschlagen wird zum kommunalen Abwasserrichtlinie in dem Podcast 69, falls die Hörer das noch nicht gehört haben. Hast du da noch was zu sagen, Klaus?
Ich habe noch ein paar Fragen mir so nebenbei aufgestellt, die ich hier so nebenbei notiert habe. Einmal hat Sascha vorhin schon gefragt, wie groß sagst du, muss mindestens so eine Anlage sein und wie, damit man die betreiben kann. Und daraus ergibt sich als zweites vielleicht die Frage, was für einen Personalaufwand müssen das Doktoren sein, die das schaffen, das zu betreiben? Oder in eurem Presseartikel stand ja auch drin, wird mal eine Satellitenanlage werden. Wie ist so der Aufwand damit? Also wie groß und wie der Aufwand verdrunken ist damit?
Ja, wichtige, aber durchaus für mich auch schwierige Frage, weil ich jetzt noch nicht auf die umfangreichen Erfahrungen mit dem Betrieb von Nireda zurückgreifen kann. Bedingt durch das besondere Prinzip wird es schon eine Mindestgröße geben. Wo die aber jetzt genau liegen wird, ob die bei 5.000 Einwohnerwerten liegt oder bei 10.000 oder bei 15.000, das vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. Ich habe ja erwähnt, die Anlage bei uns ist auf 20.000 Einwohnerwerte ausgelegt und läuft seit Inbetriebnahme im September letzten Jahres ausgesprochen stabil. Im Augenblick haben wir tatsächlich eher das Problem, dass die Granulierung zu stark ist, dass wir also zu große Granulen haben, was dann schwierig ist, den Sauerstoff dann auch überall hinzubringen, wo er gebraucht wird. Das heißt, wir modifizieren im Augenblick auch den Überschussschlammabzug ein Stück weit dahingehend, dass wir dann versuchen, diese großen Granulen auch zurückzudrängen und wieder kleinere Granulen zu erzeugen. Also insofern, es braucht, glaube ich, eine bestimmte Mindestgröße. Wo genau die Grenze dann liegen wird, ist schwer zu sagen. Also ich würde aus dem Bauch heraus mal sagen, 10.000 Einwohnerwerte, das ist vermutlich eine ganz gute Größe. Unterhalb gibt es genügend andere Verfahren, die auch stabiler sind. Und das führt zur zweiten Frage, die du gestellt hast, nämlich wie hoch ist denn der Betreuungsaufwand für so eine Anlage? Ja, es ist immer noch so, das haben wir auch bei der Diamonifikation, die wir ja auch seit vielen Jahrzehnten beim Ruhrverband betreiben, gemerkt, es braucht schon engagiertes Betriebspersonal, das versteht, was da passiert und entsprechend zeitnah auch reagieren kann, wenn der Prozess aus dem Ruder läuft. Heißt jetzt nicht, dass man ständig den Puls fühlt, aber man braucht schon ein gewisses Grundverständnis. Und du hast auch darauf hingewiesen, und das ist eben auch ein Teil unserer Strategie und Überlegung gewesen, dass die Anlage jetzt zukünftig als unbesetzte Anlage betrieben wird. Also da gibt es kein dauerhaft beheimatetes Betriebspersonal mehr, sondern die wird von einer etwas entfernten Kläranlage mitbetreut. Das läuft natürlich alles mit Fernüberwachung und Fernsteuerung. Also die Kollegen, Kolleginnen auf der Kläranlage, das ist jetzt in Plettenberg, das sind rund 20, 25 Kilometer von Altena entfernt. Die können die gesamten Prozessparameter auf ihren virtuellen Prozessleitsystemen alle sehen, zum Teil auch eingreifen und müssen natürlich meist auch einmal während der Arbeitswoche dann auf die Kläranlage fahren, entsprechende Proben nehmen, Messungen durchführen. Aber die Anlage ist nicht mehr dauerhaft besetzt. Das zeigt schon, ja.
Aber muss ich jetzt wirklich mehr Sensorik einsetzen? Das hätte ich vielleicht im Vorfeld gelesen, dass ich die einzelnen Bereiche ein bisschen gezielter nachmessen muss, damit ich wenigstens so irgendwie mal zeige, ich habe zwar die Möglichkeit, weniger Personal hinzuschicken, muss aber mehr überwachen, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist vollkommen richtig. Also alle drei Reaktoren, die wir dort betreiben, sind, ich will nicht sagen maximal ausgestattet, aber da ist eben alles drin, was wir für eine lückenlose Überwachung benötigen. Also von Sauerstoffsensorik über Ammoniummessungen, Nitratmessungen, Phosphatmessungen, und zwar in jedem einzelnen Reaktor. Also dreimal dann das gesamte Paket der Messtechnik. Das verschafft einem aber auch die Möglichkeit, diese einzelnen Zyklen, die dann in den Reaktoren ablaufen, auch wirklich lückenlos zu überwachen, ist auch eine Grundvoraussetzung für die gesamte Prozesssteuerung, und macht es natürlich auch dem Betriebspersonal dann leicht, aus der Entfernung direkt zu beurteilen, wo steht der Prozess denn und gibt es irgendwelche Störungen.
Gibt es dann auch eine maximale Größe? Nee, dann stellt man einfach so viele Reaktoren hin, wie man braucht. Oder sagst du, es gibt ab einer bestimmten Größe, ist es so? Sind wieder andere Verfahren auch besser? Oder sagst du, Maximalgröße gibt es nicht?
Also mir ist jetzt keine Maximalgröße bekannt. Sicherlich wird auch bei ganz großen Kläranlagen, also da bewegen wir uns im Bereich der Millionen Einwohnerwerte, auch noch andere Erwägungen eine Rolle spielen, die dann schlussendlich zur Verfahrensauswahl führen. Aber grundsätzlich von der Verfahrenstechnik gibt es da keine Grenze nach oben, sondern es ist nur eine Frage, wie viele Reaktoren will man denn parallel betreiben.
Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ach super, hört sich doch total toll an. Jetzt gucke ich mal nach, mache gleich morgen hier eine Planung und dann bauen wir das auch. Oder haben wir jetzt auch noch ein paar Nachteile vergessen? Also gibt es da irgendwie schon irgendwie definitiv irgendwas, wo man weiß, das ist nicht so gut oder das hat mal ein paar Nachteile. Ich sage jetzt nur bei Regenwasserereignissen, wenn da jetzt doch mal irgendwie eine größere Abwassermenge reinkommt, ist das dann, diese Scherkräfte, sind die dann anders oder? Wurde das schon mal irgendwie festgehalten, ob es da auch Nachteile in dem Verfahren gibt?
Ja, einen Nachteil habe ich ja schon benannt. Ein Nachteil ist zweifelsohne die regelmäßig stattfindende Verdrängung dieser Feinsuspenser in den Ablauf. Das ist verfahrenstechnisch notwendig, damit die Granulierung dauerhaft funktioniert. Und das führt eben, wenn man sich mal so eine Tagesganglinie des Ablaufs anschaut, auch zu einer Fluktuation der Ablaufkonzentration. Also immer dann, wenn es zu so einer Verdrängung kommt, steigen die Werte im Ablauf kurzzeitig an, gehen aber dann auch wieder deutlich zurück. Also so eine Art Wellenbewegung im Ablauf. Das ist nach wie vor ein Nachteil, der auch für deutsche Betreiber wichtig ist, zu bewerten und zu überlegen, ob es Abhilfemaßnahmen gibt. Klaus hatte ja schon den Hinweis gegeben, unser Nachklärbecken funktioniert dann wie ein Schönungsteich. Ja, genau so ist das, wobei Schönungsteich eben auch häufig die primäre Funktion hat, jetzt nicht zusätzlich noch Abwasser zu reinigen, sondern für einen Ausgleich dieser typischen Schwankungen im Tagesverlauf beizutragen. Aufenthaltszeiten von so 1 bis 2 Tagen sind da typisch in diesen Schönungsteichen. Und dann findet man im Ablauf dieser Schönungsteiche üblicherweise keine nennenswerten Fluktuationen der Konzentrationen mehr. Also das ist nach wie vor ein Nachteil dieses Verfahrens. Ich würde durch, oder als wir überlegt haben, passt dieses Verfahren für Altena, haben wir durchaus noch zwei Nachteile dieses Verfahrens kritisch analysiert und auch mit dem Lizenzgeber intensiv diskutiert. Das eine ist das Vorhandensein von Nitrat im Zulauf. Ich sagte ja bereits, ein wesentliches Kriterium, damit die Granulen stabil bleiben, ist die Verklebung mittels EPS, was bedeutet, dass BOP eigentlich unbedingt stattfinden sollte, damit das passiert. Nitrat ist nun bekanntermaßen eine Substanz, die BOP stört. Deshalb haben wir in Altena auch versucht, durch eine entsprechende Zusatzdenitrifikation, die wir vorgeschaltet haben, dieses Nitrat, das wir aufgrund von gewerblichem Einfluss im Zulauf haben, vorher abzubauen. Es zeigt sich aber jetzt nach dem ersten fast halben Jahr, das wir hinter uns haben, dass das gar nicht nötig war. Also wir haben zwar ein bisschen Nitrat im Zulauf, das stört aber die BOP in keiner Weise. Und insofern nutzen wir diese Vordenitrifikation im Augenblick auch gar nicht so, wie sie verfahrenstechnisch einmal geplant war. Das zweite Problem, ich hatte auch schon erwähnt, bei den Kriterien, wie sich solche Granulen bilden, dass eine hohe Schlammbelastung oder ein hoher Substratgradient, so würde man das verfahrenstechnisch ausdrücken, unbedingt erforderlich ist. Und das haben wir nun weniger ausgeprägt, wenn das Abwasser sehr dünn ist. Und auch das haben wir in Altena. Wir haben in Altena relativ viel Fremdwasser. Jetzt auch in den Wintermonaten viel Regenwasser natürlich, was eben auch zu einer Verdünnung des Abwassers da beiträgt. Und auch das ist keine besonders vorteilhafte Randbedingung für die Granulierung. Auch das hat bisher noch zu keinen Problemen geführt. Aber gleichwohl, das ist, wenn ihr nach Nachteilen fragt, sicherlich zu erwähnen. Also diese drei Dinge sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, passt so ein Verfahren für meinen Anwendungsfall.
Also wenig Fremdwasser. Ich hatte noch irgendwas mir vor unserem Gespräch aufgeschrieben mit diesen Scherkräften, dass die für diese Granula eigentlich gar nicht so gut wären, wenn man die hin und her fördert. Aber jetzt hast du eigentlich gesagt, das ist ganz gut, wenn man die hat, sonst wären die zu groß. Kann das ein Problem sein, dass man genau die richtige Zuführungswassermenge finden muss, dass das richtig die richtigen Scherkräfte erzeugt? Oder kann das so das Geheimnis vielleicht sein?
Genau, jetzt begeben wir uns langsam in den patentrechtlich geschützten Bereich. Oh, okay. Was sind jetzt die idealen Scherkräfte, damit genau diese Klassierung der Granulen im optimalen Bereich funktioniert? Deshalb machen wir zurzeit, auch das ist etwas, was das Betriebspersonal dann relativ schnell gelernt hat, wir machen jetzt nicht noch nur die klassischen Trockensubstanzmessungen, die ja jeder kennt, der Kläranlagen betreibt. Dann misst man den Trockensubstanzgehalt im Belebungsbecken. Wir messen auch zusätzlich noch die Größenverteilung der Granulen von 200 Mikrometer bis zu Größe 1,8 Millimeter und messen dann sozusagen den Feststoffanteil dieser Fraktionen. Und im Augenblick haben wir das Phänomen, dass wir relativ große Granulen haben, was eigentlich schön ist, was zeigt, dass die Granulierung gut funktioniert. Aber wünschenswert wäre noch ein größerer Ausgleich auch bei den anderen Fraktionen. Und darauf muss man jetzt verfahrenstechnisch reagieren. Und das kann man unter anderem auch mit der Scherkraft, die aufgebracht wird, die auch unmittelbar an der Zufuhrwassermenge liegt. Also in welcher Zeit wird welche Wassermenge zugeführt und ein Stück weit auch mit dem Überschussschlammabzug kontrolliert werden kann.
Okay, dann wollen wir jetzt nicht dafür sorgen, dass der Staatsanwalt bei dir vor der Tür steht. Ihr habt ja dann bestimmt auch Unterstützung von der Firma, die das macht jetzt, ne? Nereda dann quasi, die sind ja dann vor Ort und wollen natürlich, dass es in Deutschland auch einmal funktioniert. Damit es überall anders auch angewendet wird. Du hattest ja gesagt, speziell in Deutschland ist ja unser Probenahmeverfahren. Jetzt sagen wir mal, die neue Kommunalabwasserrichtlinie wird irgendwie umgesetzt und wir haben das vielleicht in Zukunft auch eine andere Form für Probenahme. Erwartest du, weil ja unsere Kläranlagen vielleicht dann auch alle mal saniert gehören, dass sich das flächendeckend durchsetzen könnte oder bleibt das immer ein Spezialverfahren? Oder ist das 100 Jahre, bis sich das durchgesetzt hat oder keine Ahnung?
Das glaube ich nicht, dass das 100 Jahre ist. Also das ist jetzt schwierig, in die Zukunft zu schauen, wie sich dieses Verfahren jetzt auch weiter verbreiten wird. Vielleicht muss man nochmal erwähnen, die Struktur der deutschen Abwasserentsorgung ist ja sehr stark an Kommunen orientiert. Das heißt, mal abgesehen von den großen Wasserverbänden in Nordrhein-Westfalen oder den ganz großen Einheiten in den großen Städten, also München, Berlin, Hamburg, Köln, ich hoffe, ich habe jetzt keine große Stadt vergessen, sind es doch überwiegend kleine Kommunen, die ihre Kläranlagen betreiben. Und da gibt es zwei immer bestehende Hürden zu überwinden, wenn es um solche Verfahren geht. Das eine ist, hat denn so eine Kommune dann auch tatsächlich das eigene Know-how, um so ein Verfahren dauerhaft stabil betreiben zu können? Die Frage kann ja jede Kommune erstmal für sich selbst beantworten. Ich habe, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht, es braucht eine engagierte Betriebsmannschaft, aber natürlich auch ein Stab von Menschen im Hintergrund, die das Ganze verfahrenstechnisch durchdrungen haben und im Zweifel gute Hilfestellung leisten können. Die zweite Barriere, die es in Deutschland immer mal wieder gibt, ist die Scheu vor patentrechtlich geschützten Verfahren. Auch das stelle ich immer wieder fest. Das hat es bei der Demonifikation damals stark gegeben. Auch die hat verhindert, dass dieses Verfahren sich in Deutschland sehr schnell verbreitet hat. Heute ist das nicht mehr so. Heute finden wir Demonifikationsverfahren an vielen Stellen in der Republik. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das Thema granulierter aerober Schlamm auch zukünftig eine größere Verbreitung erfährt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das ja nicht nur jetzt von RDHV in den Niederlanden als Lizenzgeber europaweit vermarktet wird, sondern auch in anderen Ländern Aktivitäten stattfinden, um so ein Verfahren zur Anwendungsreife zu führen. Also ich nenne da nur die Schweiz, die ja auch sehr intensiv versucht, Verfahren mit aerob granuliertem Schlamm betriebsstabil zu entwickeln. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden jetzt nicht die Letzten sein, die Nireda oder überhaupt aerob granulierte Verfahren in Deutschland gebaut haben. Und ich rechne sehr damit, dass das ein Standardverfahren auch in Zukunft alternativ zu anderen Verfahren werden wird.
Okay, vielleicht, ich habe noch so viele Fragen zu anderen Sachen. Wir haben ja nicht 1000 Jahre Zeit. Wie kann man sich weiter darüber informieren, wie es weitergeht in Altena? Über euch, also bei Social Media, beim Herrn Schlautmann, oder wie findet man das am besten raus? Ob das gut funktioniert, oder gibt es bei der DWA irgendwas, oder wie kann man das weiterverfolgen?
Also vielleicht sage ich nochmal was zu unserer Grundphilosophie als Ruhrverband. Wir sind ein öffentliches Unternehmen, ein öffentlich-rechtliches, nicht auf Gewinnerzielung abzielendes Unternehmen und verfolgen schon seit ehedem das Prinzip der Transparenz und Offenheit bei all unseren Verfahrensentwicklungen, die wir betreiben. Und so wird das hier auch sein. Also das, was wir sagen dürfen, werden wir auch öffentlich sagen. Wir dürfen nicht alles sagen, hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben auch eine umfangreiche Geheimhaltungsvorschrift unterschrieben. Aber wir werden sehr offen und bereitwillig über Erfolge, aber auch über Misserfolge berichten. Das mache ich jetzt im Podcast. Wir sind in der entsprechenden DWA-Arbeitsgruppe vertreten, speisen dort unsere Erkenntnisse ein. Veröffentlichen zu Altena sehr regelmäßig, tragen auf Fachveranstaltungen zu Altena vor und in der Offenheit, die uns eigen ist. Also wir nennen da auch Dinge, die nicht funktionieren, und sollten wir irgendwann mal an den Punkt kommen, was ich im Augenblick nicht hoffe und auch nicht sehe, dass das Verfahren nicht unsere Erwartung erfüllt hat, würden wir das auch tatsächlich öffentlich eingestehen. Im Augenblick gibt es aber keine Anzeichen, dass es in diese Richtung geht, sondern eher, dass es tatsächlich auch für uns eine Blaupause für andere Standorte sein kann. Und wir lassen die gesamte Fachwelt immer teilhaben an unseren Erkenntnissen.
Na, letztendlich kommt man ja auch gar nicht drum rum. Also wenn ich jetzt irgendwie vorhätte, mir als irgendein Betreiber so eine Anlage zu bauen, und man weiß ganz genau, da steht jetzt die erste Anlage und die kann man sogar mal angucken und kann schon erste Erfahrungen. Also ist die denn jetzt schon komplett eingeweiht und fertig und kann man da jetzt schon alles sehen, oder wann ist da jetzt sozusagen die Anlage fertig und wann hat man dann wirklich, nach wie vielen Jahren oder Monaten hat man dann auch wirklich Betriebserfahrung genug, dass man die auch nochmal vorstellen kann?
Also das geht natürlich schrittweise. Ich hatte ja schon erwähnt, die Anlage ist im Oktober mit Umweltminister Krischer offiziell eingeweiht worden. Seit September läuft sie im Probebetrieb. Wir werden jetzt Ende März in die Gewährleistungsphase eintreten. 2 Monate ist dann sozusagen die Abnahmephase. Dann sind wir berechtigt, die Altanlage auch erstmal abzuschalten. Die müssen wir allerdings, das ist Teil der Genehmigung, 2 Jahre im Standby bereithalten für den Fall, dass die Räder doch nicht so funktionieren sollte. Und nach 2 Jahren Entschuldigung, sind wir dann in der Lage, auch eine dauerhafte Betriebsgenehmigung zu bekommen. Und natürlich, auf diesem Weg gibt es dann immer wieder Meilensteine, wo der nächste Schlussstein fertig wird. Im Augenblick nehmen wir unsere Schlammeindickung in Betrieb in Altena. Wir werden jetzt in Kürze mit dem DWA, Fachausschuss Biologische Abwasserreinigung, in Altena zu Gast sein. Auch da versuchen wir natürlich, dieses Verfahren bekannter zu machen und stellen dem Fachausschuss dann unsere bis dahin gesammelten Betriebserfahrungen vor und zur Verfügung.
Damit wir das Thema nochmal abrunden, letztendlich wurde ja gesagt, dass letztendlich der Schlamm und die gleichen Bakterien sind. Also letztendlich musste man gar nicht diese Schlammbehandlung, die im Nachhinein eines Belebverfahren stattfindet, die ist ähnlich, also identisch bis ähnlich, und die hat jetzt gar nichts damit zu tun. Da ist jetzt nicht mehr Methan drin oder weniger oder braucht länger irgendwie, um auszufaulen, oder hat gravierende Nachteile bei einem anderen pH-Wert oder so. Das ist alles nicht gegeben. Das ist ganz normal Schlammbehandlung wie bisher auch.
Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass wir bisher in Altena eine eigene Schlammbehandlung hatten. Also in Altena gab es früher auch zwei Faulbehälter mit einer eigenen Entwässerung. Das ist aber bei einer Anlage dieser Größenordnung mit diesem Verfahren und auch mit dem Alter der Bauwerke nicht mehr das richtige Verfahren gewesen. Deshalb haben wir uns entschieden, in Altena nur eine Schlammeindickung vorzunehmen auf, sagen wir mal, irgendwas zwischen 5 und 7%. Und dann diesen Schlamm zu einer benachbarten Anlage zu fahren und dort gemeinsam mit dem Schlamm diese Anlage auszufaulen, Biogas zu erzeugen, das Biogas zu verstromen. Ansonsten gibt es keine besonderen Vorkehrungen für diesen Schlamm. Wir sind selbst mal gespannt, ob es da jetzt bei der Zuführung des Schlammes oder bei der Ausfaulung irgendwelche bemerkenswerten Unterschiede gibt, die wir aber nicht erwarten. Also wir gehen davon aus, dass das genauso funktioniert wie mit jedem belebten Schlamm, den wir an anderer Stelle haben.
Ja, dann ist es ja schon mal umfassend informativ rübergekommen. Also letztendlich ist ja fast gar kein Wunsch mehr offen geblieben. Jetzt haben wir uns aber die ganze Zeit so dermaßen auch mit dem Thema beschäftigt und haben eigentlich auch noch irgendwie gar nichts Privates mal gefragt oder so. Da haben wir vorhin irgendwie so reingestartet, aber ich habe mir das aufgehoben und mich würde jetzt nochmal interessieren, wie bist du denn eigentlich nach Stanford gekommen? Bist du da eigentlich, hast du amerikanische Wurzeln oder hast du dir einfach mal überlegt, nö, wenn zum Studieren will ich mal raus, will ich mal die Welt sehen? Wie ist denn das eigentlich passiert?
Ja, das erste war natürlich schon eine wichtige Triebfeder. Ich wollte unbedingt auch noch mal was anderes sehen, gerne in den USA, weil die USA gehören halt schon ja seit meiner Schulzeit zu einem bevorzugten Reiseziel, vor allem privat. Aber das war dann der Anlass, noch mal zu schauen, könnte es denn da auch nicht ein interessantes Studienobjekt geben? Und zur damaligen Zeit, jetzt komme ich nochmal zurück auf den Anfang. Ich hatte ja gesagt, ich habe Bauingenieurwesen studiert, aber hatte immer schon ein großes Interesse auch zur Mikrobiologie der Abwasserreinigung und habe zur damaligen Zeit auch als ein Hauptfach in Darmstadt Mikrobiologie belegt und habe an dieser Schnittstelle zwischen der Mikrobiologie und der Abwassertechnik sehr intensiv auch im Rahmen einer Studienarbeit zu der Frage gearbeitet, wie können denn biologische Reinigungsverfahren dazu dienen, Altlasten zu entfernen. Und Altlasten, das sind zum Beispiel alte Mineralölablagerungen im Boden. Und dazu gibt es durchaus Mikroorganismen, die solche Stoffe auch abbauen können. Und das hat mich sehr interessiert. Und dann kamen so einige glückliche Verbindungen dazu. Ich wollte unbedingt auch dieses Thema, weil dazu in den USA sehr viele große Forschungsprojekte liefen, einmal etwas näher kennenlernen. Und daraus entstand dann der Kontakt zu Perry McCarthy an der Stanford University, der genau zu diesem Thema seit vielen Jahren forschte. Und der hat mich dann sofort mit offenen Armen empfangen, was für mich auch eine neue, sehr angenehme Erfahrung war, als junger Student dann einer solchen Koryphäe, die Jahrzehnte bekannt war, dann auch so herzlich und freundschaftlich begrüßen, empfangen zu werden. Ja, und dann habe ich dann in Stanford genau zu diesem Thema einige Untersuchungen begleiten dürfen, habe nebenbei noch studiert und habe durchaus auch mit großer Freude die angenehmen Seiten eines Studierens in der Nähe von San Francisco kennengelernt.
Du warst ja dann nicht nur studieren in der Zeit, sondern du bist ja auch in der IWA viel aktiv gewesen, ne? Ist das auch zu der Zeit gekommen oder wie ist das dazu gekommen? Du bist ja nicht nur in der DWA, sondern auch IWA und da warst du ja auch ganz vorne mit dabei, habe ich mal gelernt, ne? Willst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, also das kann ich auch nur allen jungen deutschen Studierenden mit auf den Weg geben. Ich bin schon während meines Studiums in Kontakt mit der International Water Association gekommen, auch Mitglied bei der IWA geworden. Das ist, sagen wir, in der Mitte meines Hauptstudiums gewesen, also weit vor meinem Abschluss. Und war aber über viele Jahre dann doch eher stilles Mitglied der IWA, bevor ich dann über sich immer weiterentwickelnde Kontakte, die natürlich dieses internationale Engagement dann auch mit sich bringen, gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, am International Program Committee mitzuwirken. Das Program Committee, für die Strukturen der IWA nicht kennen, ist das Gremium, das den Weltwasserkongress inhaltlich vorbereitet. Und das fand ich ausgesprochen spannend. Helmut Kreuß, Professor in Wien, hat mich damals gefragt. Und mit ihm zusammen habe ich dann 4 Jahre das Program Committee begleitet und habe dann nach den ersten 4 Jahren die Leitung des Program Committees übernommen. Und in dieser Zeit war ich dann gleichzeitig auch noch im Board of Directors der IWA, dem höchsten Entscheidungsgremium der IWA. Und seitdem verbindet mich mit der IWA unglaublich viele tolle Begegnungen mit interessanten Menschen aus allen Teilen der Welt und bin heute Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees der IWA und Vorsitzender der Specialist Group zu großen Kläranlagen, die im Übrigen, wenn ich das jetzt mal hier als Werbespot auch noch missbrauchen darf, im nächsten Jahr ihre nächste Specialist Conference in Budapest veranstalten wird. Und auch das Deutsche Nationalkomitee plant für das nächste Jahr eine große Veranstaltung in Deutschland, zu der ich aber noch nicht viel verraten darf, weil das noch nicht genehmigt ist. Und sobald das der Fall ist, würde ich gerne euer Netzwerk auch noch nutzen, um das.
Wir sind gerne, wir lassen uns gerne einladen.
Gab es denn überhaupt schon einen Podcast über das IWA? Mal erklärt einer, was das alles ist und was die machen. Wir haben DWA hatten wir schon, aber hatten wir auch den Verband.
Über die IWA hatten wir noch gar keinen. Da müsstest du uns auch nochmal jemanden empfehlen, den wir dann dazu interviewen können vielleicht. Vielleicht jemand von den jungen Kollegen dort.
Ja.
Lisa Boss oder so. Die ist genau. Ja bei euch, die ist ja dort ganz vorne, ne?
Ja, dann nutze ich das zu einer weiteren Bekanntmachung, diesen Kanal. Ich weiß ja gar nicht, wann der Podcast jetzt gesendet wird. Ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft. Aber Lisa Bross ist in der Tat eine gute Kandidatin, die ihr euch mal vormerken solltet. Nicht nur, weil ich mit ihr zusammen das deutsche Chapter der Young Water Professionals begründet habe. Sie ist auch seitdem Vorsitzende der Young Water Professionals, der IWA. Und Geheimnis. Sie ist seit letzter Woche auch gewählte Nachfolgerin von Johannes Lohaus als Bundesgeschäftsführerin der DWA.
Na, herzlichen Glückwunsch, Lisa, wenn du das hier hörst. Ich habe es zwar schon vor 5 Stunden erfahren, aber jetzt wissen wir es auch
offiziell. Klaus ist alle. Wieder informiert. Information der ersten Stunde.
Aber es hat mich sehr gefreut und es ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Wir wollen ja jünger, weiblicher und bunter werden und von daher ist es auch, glaube ich, keine schlechte Wahl. Ich habe gleich gedacht, wenn es eine Frau werden sollte, dann hätte sie Lisa, die wäre gut. Ob sie nicht vielleicht doch zu jung dafür ist, aber dann habe ich gedacht, warum soll man es nicht so machen? Super, gute Wahl habt ihr getroffen. Ich habe sogar gehört, es war einstimmig.
Genau, es war einstimmig und mehr will ich dazu nicht verraten.
Also dann werden wir Lisa mal einladen müssen zum
Podcast. Genau, ist ja prädestiniert dafür, das hier nochmal zu feiern. Aber jetzt vielleicht ist er viel zu busy die ganze Zeit.
Ja, unbedingt. Und Lisa ist eben jetzt auch seit einiger Zeit im Strategic Council der IWA, sozusagen das das intellektuelle Gehirn der IWA und ist dort auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen weltweit im Gespräch und gut vernetzt. Die sollte okay, ich einladen.
Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen. Du bist ja Professor in Darmstadt, richtig? Was müsste man studieren, um bei dir eine Vorlesung zu hören?
Bauingenieurwesen oder Umweltingenieurwesen.
Und dann hört man bei dir welche Vorlesung?
Planung und Bau und Betrieb von Abwasseranlagen.
Okay.
Die ich allerdings gemeinsam, das ist ein Masterkurs, den ich gemeinsam mit Martin Wagner in Darmstadt mache. Martin Wagner kümmert sich um den Bereich Betrieb und ich um den Bereich Planung und Bau.
Gut, und dann bist du ja beim Ruhrverband, ihr habt ja nicht nur Abwasseranlagen, sondern auch Talsperren und Trinkwasseranlagen. Das heißt, wo geht deine meiste Zeit rein von diesen drei Themen? Eher ins Technische oder eher ins Verwaltungstechnische, weil das ist ja so ein Thema, du bist ja Vorstand, hat man überhaupt noch so viel Technisches zu tun?
Ja, manchmal muss ich mich selbst so ein bisschen auch zur Ordnung rufen, wenn ich allzu sehr in die technischen Details mich wieder vertiefe. Das liegt, glaube ich, in der Natur meiner Ausbildung, dass man natürlich nach wie vor großes Interesse daran hat, nicht nur auf der strategischen Ebene die große Linie mitzubestimmen, sondern durchaus auch noch den Wunsch hat, auch genau zu verstehen, was passiert denn da in diesen einzelnen Verfahren. Wir haben jetzt eine Stunde über Nireda gesprochen und ich glaube, dass das so ein Beispiel dafür ist, dass man nach wie vor da auch sehr stark ins Detail abgleiten kann. Aber klar, es geht auf der Ebene eines Vorstands primär darum, die Strategie mit den Führungskräften des Verbandes auf den Weg zu bringen. Und was dann tatsächlich überwiegt, das hängt sehr stark auch von den äußeren Rahmenbedingungen ab. Also in Zeiten der Dürre, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, dominierte in meinem Tagesgeschäft ganz stark auch die Frage, wie stellen wir eigentlich den Betrieb unserer Talsperren klimaresilient auf? Was muss dazu getan werden? Und da sind wir nicht alleine Herr des Handelns, sondern das geht nur auch in Abstimmung mit der Politik, weil die tatsächlich die gesetzlichen Grundlagen festlegt, nach denen wir unsere Talsperren betreiben müssen. Das hat in den letzten 2 Jahren sehr viel Zeit in Anspruch genommen und da ist im Augenblick auch noch kein Ende abzusehen. Im Augenblick mit dem Entwurf der Kommunalabwasserrichtlinie muss ich euch, glaube ich, nicht verraten, dass da auch eine Menge und intensiver Diskussionen anstehen, gerade jetzt in der Phase, in der auch Parlament und Rat mit dieser Richtlinie befasst werden. Das sind dann die beherrschenden Themen neben vielen anderen kleineren Dingen, die immer wieder kommen, gerade in diesen Krisenzeiten, die wir zurzeit durchleben.
Ja. Mensch, ich hätte noch 1000 Fragen. Ich glaube, eine Stunde Podcast reicht auch irgendwann. Norbert, willst du noch irgendwas unseren Hörern vielleicht am Ende mitgeben? Oder was, wo du sagst, das müssen die unsere Hörer unbedingt wissen oder so als letzte Worte?
Ich glaube, was man allen Menschen, die sich für solche Themen interessieren, egal ob es jetzt um die biologische Abwasserreinigung, um die Abwasserleitung, Ableitung oder Kanalinspektion angeht, nur immer wieder mit auf den Weg geben kann, ist Mut zu haben, Neues zu unternehmen, neugierig zu sein, welche interessanten Entwicklungen tun sich denn in bestimmten Feldern auf und an bestimmten Stellen dann auch den ersten Schritt zu gehen, so etwas mal in seine eigene Arbeitswelt zu überführen oder wenn man in der Position ist, tatsächlich auch Verfahren, Anlagen, Techniken auch einmal auszuprobieren, um zu sehen, ob sie einen auf dem Weg unserer Aufgaben noch besser zu erledigen, voranbringen.
Ja. Sascha.
Also ich fand es auch super informativ und muss mal wieder die Brücke schlagen von dem, es gibt ja nichts Besseres, als sich mit dem Thema hier in diesem Podcast auseinanderzusetzen. Klaus und ich wissen es natürlich auch noch aus einer jüngeren Vergangenheit, wenn man dann mal so eine Vorlesung hat, ist es natürlich immer so ein bisschen ja, will ich mich mit dem Thema beschäftigen, aber hier hat man das Thema gekriegt, hat sich mal eine halbe Stunde eingelesen, ist natürlich aber in der Abwasserbranche unterwegs und hat hier aus erster Hand so gute Informationen gekriegt. Es bleibt natürlich alles hängen und man will am liebsten gleich losgehen oder hinterfragen, warum gibt es das nicht überall in Deutschland schon hingebaut? Und heute natürlich auch zum ersten Mal auf der anderen Seite im Podcast in der Mitmoderation beschäftigt gewesen. Da kann ich ja meine minutenlangen Monologe immer gar nicht halten, wie Klaus das immer so sagt. Da muss ich ja einfach zuhören und mal eine Frage stellen. Jetzt lacht er hier im Hintergrund. Genau. Da muss ich nämlich jetzt immer meine Minute nutzen und da kurz ein bisschen weiter ausholen. Aber wollte ich jetzt gar nicht so machen, sondern es nur ansprechen. Macht hier auch Spaß und ich hoffe, dass wir das Thema hier heute auch gut verpackt mit unserem Gast, den Norbert Jardin, rübergebracht haben. Und dann darf Klaus noch mal abschließend was sagen.
Ja, Leute, Panta Rhei, das Wasser läuft immer bergab.